Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, wir sind, glaube ich, alle noch ein bisschen damit beschäftigt zu verstehen, was gestern innerhalb weniger Stunden eigentlich passiert ist. Während die Amerikaner morgens eine neue Regierung bekamen, fehlte uns am Abend plötzlich eine. Es gibt da keinen Zusammenhang, zumindest was gestern angeht, aber es gibt. Und da geht der Blick zur SPD-Vorsitzenden, zu Saskia Esken, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Es gibt natürlich einen Zusammenhang, was die nächsten Wochen und Monate angeht. Können wir uns, ist die Frage, ernsthaft leisten, einen nicht mehr wirklich gestaltungsfähigen Kanzler im Amt zu haben, während beispielsweise Putin in der Ukraine Fakten schafft? Warum nicht gleich die Vertrauensfrage? Warum nicht möglichst schnell Neuwahlen? Wie redet sie mit ihrem SPD-Kanzler darüber? Guten Abend, Saskia Esken. Ich freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, und es ist gut, dass dieser Mann heute unser Gast ist, der dritte wichtige Akteur, der einzige, der gestern Abend in dieser hochemotionalen und auch bösen Situation nicht persönlich wurde, sondern versuchte, ein bisschen Zuversicht zu verströmen. Dafür vielen Dank an der Stelle. Es ist aber auch der Bundeswirtschaftsminister einer Regierung ohne eigene Mehrheit, den wir fragen müssen, was werden wir tun, wenn Donald Trump am 20. Januar ins Amt kommt und am 21. Januar Zölle auf deutsche Autos einführt. Können wir uns in solcher Bedrängnis eine Regierung leisten, die nur noch mit sich selbst beschäftigt ist? Frage an Robert Habeck. Herzlich willkommen. Ja, und es geht da gerade noch um sehr viel mehr. Und da kommen Sie beide ins Spiel, beides sehr geschätzte Kollegen, die sich seit Jahren mit Politik, insbesondere mit Wirtschaft beschäftigen. Das heißt mit Geld, mit dem Maschinenraum der deutschen Politik, mit dem Haushalt. Und sie hat dieser Tage eine Liste veröffentlicht mit all den Vorhaben und Dingen, die plötzlich nicht mehr gehen werden, auf Wochen hinaus nicht, auf Monate hinaus nicht, vielleicht auch nie. Was also hält Sie von dieser Hängepartie? Das fragen wir Antje Höning. Herzlich willkommen. Und was hält dieser Mann, der studierte Volkswirt, davon? Vor allem aber, woher könnte er kommen? Der Wohlstand, der Deutschland in die Zukunft trägt? Sollten wir die vielen Milliarden in Zukunft investieren, um das alte deutsche Wohlstandsmodell aufrechtzuerhalten, Autos, Chemie, Stahl? Oder sollten wir, müssen wir ins Risiko gehen und alles ganz neu denken, auch mit der Gefahr, dabei zu scheitern? Vor allem aber sind die damit verbundenen unangenehmen Wahrheiten im Moment irgendeinem Wähler zuzumuten? Das ist ja die große Frage. Frage an Michael Brücker. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend Ihnen allen.
Guten Abend.
Die erste Frage vielleicht an Saskia Esken in Berlin. Wie fühlt sich das, was gestern passiert ist, für Sie heute an, Frau Esken?
Ja, guten Abend, Herr Lanz, und guten Abend in die Runde. Ich bin froh, dass ich auf dem Weg dabei sein kann, nach Hamburg zu fahren. Das wäre mir heute nicht möglich gewesen. Ja, wir haben natürlich auch am Tag nach dieser Entscheidung eine Menge zu tun, eine Menge zu erklären, aber vor allem auch zu regeln. Es mussten Ministerien ja übernommen werden von den Kollegen und Kolleginnen, die uns verlassen haben. Wir haben aber natürlich eine handlungsfähige Regierung. Der Bundespräsident hat die den Minister ernannt. Er hat andere Minister berufen, die jetzt dort die Arbeit übernehmen. Und wir werden gemeinsam jetzt in die nächsten Tage gehen und dem Bundestag auch noch das eine oder andere Vorhaben vorlegen, das längst vorbereitet war, das durchs Kabinett war und wo die Bevölkerung, wo die Industrie, wo viele andere auch einen Anspruch drauf haben, dass diese Dinge jetzt auch verwirklicht werden.
Sie haben gerade eine interessante Formulierung benutzt, Frau Esken. Sie sagten gerade, Sie haben da ein paar Kollegen verloren. Ist vielleicht rausgeschmissen der bessere Begriff?
Der Bundesfinanzminister hat gestern Abend die Entlassung ausgesprochen bekommen. Das ist richtig. Hat der Bundeskanzler den Bundespräsidenten gebeten, diesen Kollegen aus dem Amt zu entlassen. Die anderen Minister, die gegangen sind, haben um Entlassung gebeten.
Okay, dann halten wir das mal fest. Und dann gab es eine interessante Szene, bevor ich Sie gleich fragen werde, ob er zu Recht entlassen worden ist. Eine interessante Szene gestern in der Fraktion. Vielleicht können wir uns das mal gemeinsam anschauen. Ich schaue auch schon hier zu den politischen Beobachtern in der Runde. Da kam Olaf Scholz nach diesem ganzen Drama in die Fraktion. Und dann passierte das. Herr Brücker schüttelt gerade den Kopf. Und ich würde gerne Frau Esken fragen, wofür genau haben Sie da applaudiert? War das ein Grund zur Freude? Was feiern Sie da?
Der Bundeskanzler hat in den letzten Tagen mit den Koalitionspartnern versucht, nochmal in einem letzten Kraftakt es zu bewältigen, dass die Lücken im Haushalt geschlossen werden können, ohne dass wir an die Fundamente unseres Haushaltes gehen, nämlich Einsparungen beim Klimaschutz, den Klimaschutz zurückzufahren, die sozialen Sicherungssysteme zu beschneiden, nur damit wir weiterhin die Ukraine unterstützen können, sondern wir haben einen anderen Vorschlag gemacht. Der Bundesfinanzminister war nicht bereit, auf diesen Vorschlag einzugehen. Und deshalb musste gestern Abend eine Entscheidung getroffen werden. Und es war offenkundig in unserer SPD-Bundestagsfraktion so aufgenommen worden, dass diese Entscheidung richtig war und dass es an der Zeit war, sie so zu treffen.
Das heißt, Sie haben gefeiert, dass Ihnen gerade die eigene Regierung um die Ohren geflogen ist?
Uns ist nicht die Regierung um die Ohren geflogen, sondern wir haben einen Koalitionspartner verloren. Und das ist notwendig gewesen, diese Trennung, weil eben keine Geschäftsgrundlage mehr gegeben war. Wir haben eine Regierung. Wir haben zwar eine Minderheitsregierung, also eine, wie Sie richtig sagten, eine Regierung, die über keine eigene Mehrheit verfügt. Aber es ist nicht ganz ungewöhnlich, jedenfalls nicht in Europa, dass auch Minderheitsregierungen handlungsfähig sind. Eben auf dem Wege, dass man dann für einzelne Projekte, die wir noch für sehr belangvoll halten und die auch fürs Land wirklich wichtig sind, jetzt nach Mehrheiten suchen.
Herr Brücker, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Warum?
Ja, ich finde es schon erstaunlich, Frau Esken, nach einer so harten persönlichen Abrechnung des Bundeskanzlers in der Öffentlichkeit gegenüber einem Minister, mal völlig egal, woher inhaltlich die Streitpunkte kamen. Ich habe das bei 16 Jahren Angela Merkel so nicht erlebt. Und dann diesen Kanzler dafür zu feiern, als hätte er gerade einen politischen Sieg errungen und jetzt sich hier hinzustellen und so zu tun, als wäre das ja alles normal und Minderheit gibt's anderswo auch. Die Regierung ist gescheitert und sie tun so, als hätte der Kanzler nichts damit zu tun. Und das ist, finde ich, schon erstaunlich.
Und Frau Esken, Sie sagen, die Regierung ist handlungsfähig. Das ist sie ja nicht wirklich. Der Kanzler hat da gestern eine Liste von Projekten aufgemacht, die er noch durch den Bundestag bekommen will. Da wissen Sie doch genau, dass daraus nichts wird. Ihre Rentenreform wird nicht durch den Bundestag kommen und ja auch zu Recht, weil sie die nachfolgenden Generationen massiv belastet.
Ich bin überzeugt davon, dass wir für die wirklich wichtigen Projekte, vor allem auch die, die jetzt bei dem Industriegipfel ja nochmal aufgekommen sind, wettbewerbsfähige Energiepreise, eine Automobilindustrie, die eine entsprechende Unterstützung von uns braucht, dass wir da auch auf einen guten Weg kommen werden, weil das Land diese Antworten auch verdient hat, dass wir jetzt dort an der Stelle Antworten geben, gerade auch nach der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in den USA, einen Präsidenten in Regierung zu bringen, in Regierungsverantwortung zu bringen, der uns mit hohen Zöllen bedroht.
Herr Habeck, darf ich Sie mal ganz persönlich fragen, als jemand, der auch schon sehr lange in der Politik ist, warum wird da geklatscht an so einem Punkt? Eine Öffentlichkeit versteht das nicht. Ist das die innere Logik von Parteien, die sich darüber freuen, dass der Kanzler mal auf den Tisch gehauen hat, ein Machtwort gesprochen hat? Gleichzeitig aber muss einem doch klar sein, was die Situation ist. Die Situation ist genau in der Lage, von der Frau Esken gerade spricht. Amerika wacht, die Welt wacht mit einem Präsidenten Trump auf, fliegt uns in Deutschland die Regierung um die Ohren. Drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Und die Hälfte derer, die da klatschen, hat demnächst wahrscheinlich keinen Job mehr. Was ist der Grund für diesen Applaus?
Aber das muss das Gersten beantworten. Ich wundere mich eher, dass in den Fraktionssitzungen Kameras zugelassen sind. Das ist bei uns, glaube ich, nicht so.
Naja, und der Kanzler wurde mal wieder geliebt. Das hat er so lange nicht mehr gehabt, die Erfahrung.
Es ist ein erstaunlicher Move von Scholz, seine eigenen Kritiker in der Partei wieder hinter sich zu bringen, indem er das Feindbild der SPD-Linken rausgeworfen hat. Aber so kann man sich auch wieder neue Autorität in der eigenen Partei verschaffen, allerdings eben nur in der eigenen Partei. Und darum geht es, glaube ich, gerade in diesem Land nicht.
Der Vizekanzler, der heute bei uns sitzt...
Ich will doch noch mal sehr deutlich widersprechen, das ist nicht der Punkt gewesen, dass wir den Bundeskanzler dafür gefeiert haben, dass er auf den Tisch gehauen hat, sondern dass er wieder tagelang und wochenlang versucht hat, eine Einigung herbeizuführen zum Schließen der Lücken in diesem Haushalt.
Hat er ja nicht, Frau
Haushalt ist ja vorgelegt worden mit einer erheblichen Lücke, die ist jetzt noch größer geworden. Und es war die Bereitschaft nicht da beim Bundesfinanzminister, die notwendigen Schlüsse zu ziehen, so dass eben die Solidarität in unserem Land auch nicht verloren geht, weder die mit der Ukraine noch die untereinander. Und diese Bereitschaft war nicht da. Und deswegen war es notwendig, diese Entscheidung zu treffen. Es ist ja jetzt nicht gestern Abend aus einer Laune heraus, so wie Sie das jetzt darstellen, so eine Entscheidung getroffen worden, sondern aus der Not heraus, dass eben es nicht möglich war, eine andere Einigung herbeizuführen.
Also Christian Lindner, wenn Sie das Fass jetzt so noch mal aufmachen, Frau Esken, hat das heute sehr anders gesehen und auch anders begründet. Es gab einen ganz zentralen Satz, den er heute in die Kameras gesprochen hat. Und den sollten wir vielleicht jetzt uns einfach mal anhören und zuspielen. Bitte schön.
Es ging nur darum, 15 Milliarden Euro zusätzliche Schulden zu machen, um notwendige Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Es gab dabei nicht einmal eine präzise Vorlage, um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieses Vorschlags zu prüfen. Mit einem so fahrlässigen Umgang mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hätte ich meinen Amtseid verletzt. Das wusste der noch amtierende Bundeskanzler. Dies dennoch ultimativ von mir zu verlangen, war der vorsätzliche Bruch der Koalition. Deshalb ist es gut, dass das Land nun eine neue Wahl hat.
Vorsätzlicher Bruch der Koalition, sagt der Frau Esken. Was sagen Sie dazu?
Das ist nicht richtig. Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass wir die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse ziehen. Die Ausnahmeregel ist genauso Teil der Verfassung wie die Schuldenbremse selber auch. Und wenn wir eine Notlage haben, die uns durch externe Ereignisse schwerwiegende Herausforderungen stellt, dann haben wir die Möglichkeit, diese Ausnahmeregel zu ziehen. Wir haben es in dieser Regierung auch schon einmal gemacht, und zwar mit derselben Begründung, nämlich mit dem Ukraine-Krieg. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass der Finanzminister, der ehemalige Finanzminister, hier von Verfassungsbruch spricht und davon, dass er seinen Amtseid hätte verletzen müssen. Er hätte der Verfassung gemäß für dieses Jahr 2025 den Notlagenbeschluss noch mal herbeiführen sollen. Es ist ganz offenkundig so, dass die Krise weiterhin besteht, dass es weiterhin notwendig ist, und zwar möglicherweise noch mehr notwendig ist, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Wir haben weiterhin viele Geflüchtete hier, die unsere Unterstützung brauchen. Das sind Kosten, die wir tragen und die wir auch gern tragen, aber wir tragen sie derzeit aus einem Normalhaushalt. Die Idee des Finanzministers ist gewesen, dass wir diese 15 Milliarden Euro finanzieren, indem wir in den Sozialsystemen sparen, indem wir die Altersrente kürzen, indem wir keine Investitionen möglich machen und vieles andere mehr, indem wir den Klimaschutz schleifen. Dazu waren wir nicht bereit, weil es verantwortungslos wäre. Es wäre verantwortungslos, der deutschen Bevölkerung zu sagen, um die Ukraine unterstützen zu können, können wir in Zukunft keine ordentlichen Renten mehr finanzieren.
Frau Esken, Sie haben
das ist nicht akzeptabel und das können wir nicht mitmachen.
Sie haben gerade gesagt, der Finanzminister wollte die Renten kürzen. Davon ist keine Rede. Die Senkung des Rentenniveaus bedeutet für niemanden eine Rentenkürzung. Das ist verantwortungslos, was Sie da gerade machen. Sie reden den Rentnern ein, dass die FDP die Renten kürzen wollte. Das ist nicht der Fall. Es geht um das Rentenniveau und da reden wir über 2040.
So, Michael Brücker wollte...
Eine Sache noch zum Paragraph 115, Frau Esken. Ich verstehe ja, wenn Sie sagen, das Papier von Christian Lindner war ein Scheidungspapier. Natürlich hat er dort Forderungen drin gehabt, die auch für Herrn Habeck und seine Partei unmöglich waren. Einverstanden. Aber er geht in die Runde und Sie waren ja im Koalitionsausschuss dabei und Scholz verlangt eine dezidiert heutige Entscheidung. Also an dem Tag gestern wollte er die Entscheidung zur Aussetzung der Schuldenbremse nach Paragraph 115 sagen. Und Christian Lindner wurde es mir kolportiert, aber Sie wissen es ja sicherlich besser gesagt, das müssten wir verfassungsrechtlich prüfen. Wir haben heute mit unter anderem Professor Udo Di Fabio gesprochen, der sagt, ja natürlich ist das schwierig, wenn man eine erwartete Handlung eines amerikanischen demokratisch gewählten Präsidenten als Grundlage für einen Notfallbeschluss im Grundgesetz macht. Diese Verbindung wäre schwierig. Es gibt Verfassungsjuristen, die sehen das anders und sagen, der Ukraine-Krieg könnte natürlich eine sein. Aber jedenfalls ist es nicht eindeutig. Eindeutig, dass das völlig verfassungskonform wäre und dass ein Finanzminister dann sagt, warte mal, das würde ich gerne mal prüfen, ist in Ordnung.
Würde ich gerne Robert Habeck fragen, wie sieht der Vizekanzler das, der Bundeswirtschaftsminister?
Ja, ich war ja dabei, nicht nur gestern Abend, sondern die ganzen Tage davor. Es gab auch andere Wege. Das darf nicht vergessen werden. Wir haben Vorschläge gemacht, also ich persönlich und das Ministerium, also mein Ministerium, wie man ohne Notlage, also ohne den Ausnahmeüberschreitungsbeschluss, eine Sondersituation, die es ermöglicht, jenseits der Verfassungsregeln, die vorgegeben sind, weitere Kredite aufzunehmen. Das meint ja Notlage. Also es gibt eine nicht vorhergesehene Situation, die nicht struktureller Natur ist. Ein Krieg, denke ich, ist keine strukturelle Natur. Das wäre ja fürchterlich, wenn wir das so sehen würden. Und die begründet, dass man außerhalb der Normalität des Haushalts Geld aufnimmt. Das ist die Notlage-Diskussion, über die wir jetzt reden. Und da kann man so oder so drauf schauen. Also kann man 3 Jahre nach Kriegsbeginn von einer Notlage reden. Die FDP hat das nicht geteilt. Ich teile das in der Tat. Es hätte aber auch andere Wege gegeben, die sich dann zusammensetzen aus verschiedenen einzelnen Bausteinen. Also es war nicht alternativlos. Die haben wir vorgeschlagen. Die sollten aber auch nicht gegangen werden. Ich will noch mal
kurz. Was wäre das gewesen, Habe? Würde mich jetzt interessieren.
Ja, das wären verschiedene Annahmen gewesen, wie sich Einnahmen und Ausgaben entwickeln. Und das speiste sich daher, das ist, wenn ich das einmal sagen darf, dass wir mit dieser Haushaltslogik, die in Deutschland ja sehr, sehr restriktiv ist. Also wir rechnen da jetzt Kommastellen für irgendwelche Ausgabenposten, wie Gelder für die Mittelstandsförderung abfließen werden oder wie sich die Kosten für Flüchtlinge entwickeln werden oder welche militärischen Investitionen oder Ausgaben für die Ukraine getätigt werden und so weiter. Aber nicht, da steht nicht jetzt so 5 Milliarden, sondern da steht dann 3,8975. Und so wird
es so genau addiert. Läuft das.
Naja, so. Das war jetzt 2 Kommastellen zu viel, aber ungefähr so. Ja. So in einer Welt, wo wir in Wahrheit nicht wissen, wie das nächste Jahr wird. Und erst recht nicht, nachdem Donald Trump gewählt wurde. Wir haben es eben schon als Zuruf gehört. Mhm. Es kann sein, dass die amerikanische Regierung sehr schnell Zölle auf alle deutschen Importe erhebt. Was massiv zu, also einschlagen würde und eine wirkliche Gefahr, vor allem für die deutsche Automobilwirtschaft, die ja Donald Trump besonders hasst, ist. Und die steht ja nicht besonders stark da. Es kann aber auch sein, dass die Zölle nicht kommen oder nur in Teilsegmenten kommen. Es kann sein, dass sich Donald Trump mit China völlig zerlegt und die globale Handelssituation sich noch viel schlechter entwickelt. Es kann sein, dass sie sich ganz gut vertragen und irgendwie da eine Männerfreundschaft aufbauen. Es kann sein, dass der Krieg in der Ukraine schnell endet und ganz viele Geflüchtete zurückgehen, vielleicht zu einem fürchterlichen Preis, weil viele Gebiete verloren gehen und ganz viele Flüchtlinge kommen. Wir wissen nicht, wie das Jahr 25 wird. Und es ist geradezu paradox, jetzt eine Regierung scheitern zu lassen, weil man so tut, als ob das Mathematik fürs nächste Jahr ist. Und deswegen meinte ich, es wäre auch möglich gewesen, mit ein bisschen Mut zu Risikopuffern, die man dann über das Jahr ausgleichen kann, zu einem Haushalt zu kommen. Das wäre verfassungskonform gewesen.
Herr Habeck,
Ich schließe daraus, dass die FDP eine Einigung im Haushalt nur zu ihren Bedingungen wollte. Und ihre Bedingungen sind nicht die Bedingungen, die auch für mich gangbar gewesen wären. Sie haben ja im Kern gesagt, jetzt um mal nicht über den sozialen Teil als erstes zu reden, dass Deutschland die Klimaschutzverpflichtung, die es eingegangen ist, nicht mehr halten soll. Das hätte 2 Konsequenzen. Länger in der fossilen Industrie oder Energie zu bleiben, macht die Produkte teurer und nicht günstiger. Also die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher werden höher geworden.
Weil der CO2-Preis
steigt. Wir haben jetzt im Moment in diesen Tagen ja keine besonders gute Windlage. Das passiert immer mal wieder im November. Es ist quasi normal und schon sind die Strompreise hoch, weil die Erneuerbaren nicht da sind. Wenn die Erneuerbaren wieder da sind, gehen sie runter. Stoppen wir den Ausbau, werden tendenziell die Strompreise höher. Und das war der Vorschlag. Gleichzeitig der Vorschlag, die Menschen, die es sich nicht so gut leisten können, mit diesen höheren Preisen alleine zu lassen. Das war völlig klar, dass ich da auch persönlich draußen bin. Und das politische Argument ist noch größer. Wenn Deutschland sagt, wir halten unsere Klimaverpflichtungen nicht ein, die ja international eingegangen sind, wie soll ich dann nach Indien reisen und sagen, ja, das reiche Deutschland schafft das irgendwie nicht, ihr müsst jetzt mal ein bisschen schneller werden. Dann zeigen wir alle den Vogel. Also es geht an dieser Stelle gar nicht nur um Deutschland, sondern es geht darum, dass wenn wir aus der internationalen Klimasolidarität ausscheren, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Und das war so, das ist so ein fundamentaler Angriff auf die gesellschaftlich verabredeten Grundlagen von der Großen Koalition bis zur Europäischen Union, dass der FDP klar sein musste, dass das nicht funktionieren kann. Und ich habe mit Christian Lindner, obwohl wir so unterschiedlich sind und unterschiedlich gestartet sind, immer wieder sehr gut zusammengearbeitet. Ich will das Ich will dieses Scherbengericht danach irgendwie nicht mitspielen. Das finde ich nicht gut, wie das so läuft. Die Lage ist schwierig genug und da muss man jedenfalls nicht noch, nützt ja keinem was, jetzt die Vergangenheit irgendwie psychologisch aufzuarbeiten. Ja, wir sollten uns lieber sehen, dass wir uns auf die Gegenwart konzentrieren und sehen, dass wir irgendwie sowas wie Optimismus und Handlungszuversicht für die Zukunft gewinnen. Es war trotzdem schwierig, wissen ja auch alle, trotzdem ging es immer wieder und an dieser Stelle hatte ich auch schon das Gefühl, dass es nicht mehr gehen sollte. Also da hat Saskia Esken schon recht, die FDP hat jetzt nicht so verhandelt, dass am Ende bei einer Annäherung die Bereitschaft da gewesen wäre zu sagen, so und jetzt machen wir mal fünf gerade Seiten, ihr guckt auch mal in die andere Richtung und jetzt packen wir das zusammen und dann passiert es. Das war schon sehr prinzipiell und so kannst du solche Verhandlungen natürlich auch nicht führen.
Ganz klare Frage, das heißt, war es richtig, ihn zu entlassen?
In dem Abend war es dann richtig, ja. Ich halte das, oder habe es gestern, es wäre vermeidbar gewesen, es ist im gewissen Sinne unnötig und auch falsch an dem Abend. Sie haben es ja einleitend gesagt, die amerikanische Wahl, meine ich, ist eine Zäsur für die Weltpolitik und für eine Handelsnation wie Deutschland erst recht. Es ist fast tragisch oder ironisch oder fast zynisch, wenn an dem Abend nun auch die Regierung kippt. Ich habe das davor gesagt, das ist der schlechteste Moment, die Regierung platzen zu lassen. Aber es ist passiert und an dem Abend, so meine ich auch, musste es so passieren. Es ging nicht mehr anders weiter. Es war zu rechthaberisch von Seiten der FDP.
Er hat es provoziert.
Den Eindruck hatte ich jedenfalls seit der Veröffentlichung.
Er wollte rausgeschmissen werden?
Das weiß ich nicht, ob.
Also wenn man sich.
Ich kann keine Kaffeesatzleserei betreiben, ob er gehen wollte, rausgerissen werden wollte. Ist, wie auch immer, jedenfalls war seit der Veröffentlichung des Papiers vor ungefähr einer Woche, 10 Tagen, wenig Raum für Handlungslösungen. Und das weiß man ja vorher. So ein Papier wird ja geschrieben. Also das ist ja kein Einfall. Da arbeiten Leute eine Woche lang oder vielleicht 2 oder 3 Wochen lang. Ist ja ein sehr intensiv geschriebenes Papier. Das passiert ja nicht einfach so. Und damit war auch dem Bundeskanzler, auch mir, mit dem Bestehen auf dieses Papier der Raum für eine Einigung genommen.
Naja, ich meine, Robert Habeck hat ja auch ein Papier geschrieben, 10 Tage vorher. Ja, Moment. Und Christian Lindner hat eins geschrieben. Und ich weiß, Sie haben es als Debattenbeitrag klassifiziert. Christian Lindner hat es jetzt als Autorenpapier klassifiziert.
Das ist nicht das Gleiche, Herr Rücker. Er hat gesagt, und das ist der Unterschied, mir war klar, dass dieses Papier nur meine Meinung darstellt und nicht Grundlage von der Koalition werden kann. Es spiegelt die Debatten, die ich mit der Wirtschaft führe, wieder. Christian Lindner oder die FDP, das ist ja Lindners Papier gewesen, hat es zur Bedingung für den Haushaltsabschluss gemacht. Und das ist der fundamentale Unterschied. Da ist hinten eine Excel-Tabelle dran mit den Einsparungen in sozialen Bereichen, beim Bürgergeld, bei keinem Ausbau der erneuerbaren Energien mehr und so weiter. Und er hat gesagt, das ist die Tabelle, über die wir reden. Das ist meine Bedingung. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen diesen Papieren. Natürlich müssen Fachminister ihre Meinung darstellen. Das machen immer wieder alle Minister mündlich, reden auf Bühnen und reden über den Artenschutz und den Klimaschutz, wie es da kommt oder über was sie von Europa halten. Aber wenn der Finanzminister sagt, dieses Papier ist die Geschäftsgrundlage und das nicht zurücknehmen kann, weil es ja in der Öffentlichkeit so bekannt war, dann gibt es keine Geschäftsgrundlage mehr.
Es ist klar, dass das Papier mehr war als nur dahingeschrieben. Es war, atmete den Geist, es war aufgebaut wie das Lambsdorff-Papier, es war strukturiert wie das Lambsdorff-Papier von 82, was explizit als Scheidungspapier verstanden worden ist. Es stehen die gleichen Sachen drin. Dann war
sozialliberale Koalition abgelöst, dann Übergang zu Helmut Kohl.
Lambsdorff kritisiert die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Christian Lindner die telefonische Krankschreibung. Lambsdorff will die Gewerbesteuer abschaffen, was ihm nie gelungen ist. Und Christian Lindner will den Soli kippen. Deshalb würde ich Ihnen in dem Punkt recht geben. Das war ein Scheidungspapier der grundsätzlichen Art. Und am Ende ist die Koalition nicht über den Haushalt gestürzt, sondern weil da was zusammenwachsen sollte, was grundlegend nicht zusammengepasst hat. Das ist in den ersten Jahren ja noch gut gegangen, in den ersten 2 Jahren. Aber als es dann auf einmal ans Geld ging, ging es eben nicht mehr, weil Ihre 3 wirtschaftspolitischen Vorstellungen so diametral unterschiedlich sind.
Aber mit einer Einschränkung, Antje, man hätte aus meiner Sicht aus diesem Papier und den Vorschlägen, natürlich muss ein Finanzminister alles mit Tabellen und Finanzierungen hinterlegen, das ist irgendwie seine Jobbeschreibung, man hätte aus den sehr relevanten, angebotsorientierten Vorschlägen, Körperschaftssteuer, Firmensteuer, Bürokratieabbau, degressive Abschreibung und Teilen ihrer Prämie, Investitionsprämie, wenn man ein Wirtschaftsminister ist und ein Finanzminister, hätte man ein Maßnahmenpaket für dieses Land schreiben können, das der Wirtschaft hilft, die jetzt nichts von diesem halben Jahr Wahlkampf hat, dass von beiden Elementen wirksame, effiziente und effektive wirtschaftspolitische Maßnahmen enthält. Und dann wäre man zum Kanzler gegangen und hätte gesagt, lieber Olaf Scholz, wir haben uns geeinigt, das müssen wir jetzt machen, das braucht dieses Land. Es hätte nicht eskalieren müssen, egal ob einer Lambsdorff nachschreibt oder eine Investitionsprämie fordert.
Ganz interessant, ich habe heute von jemandem eine Kommentierung gelesen, der sagt, jetzt hatten wir schon mal... Entschuldigung, Frau Esken, Sie dürfen sofort...
Das ist doch genau das, was der Kanzler gemacht hat.
Nein, er hat den 115 reingebracht.
Das ist doch genau das, was der Kanzler gemacht
hat. Nein, Frau Esken, Herr Habeck hat ja gerade gesagt, es gab eine dritte Lösung. Nein,
aber nicht nur, Herr Brücker. Da wurde gestern Abend ein detailliertes Papier vorgelegt, das nicht nur, da wurde ein Papier vorgelegt, das nicht nur den Notlagenbeschluss enthalten hat, sondern durchaus auch angebotsorientierte Politik. Eine Frage, wie wir mit den Netzentgelten vielleicht noch kraftvoller umgehen können, sodass die Energiepreise und so weiter und so fort. Es war ein sehr umfangreiches Papier, das der Bundeskanzler vorgelegt hat als Kompromisslinie, aber eben mit einer Methode zum Lückenschluss für den Haushalt, die der Notlage auch gerecht wird.
Frau Esken, darf ich Sie auch noch mal fragen, wenn Sie sagen, Christian Lindner hat das provoziert, der wollte das?
Christian Lindner hat ein Papier vorgelegt und es kam dann an die Öffentlichkeit, da gibt es ja jetzt viel Spekulation, wer es gewesen sein könnte. Das haben nicht wir und das hat auch nicht Robert Habeck als Scheidungspapier bezeichnet, sondern das waren Ihre Kollegen, Herr Brücker, die eben auch gesagt haben, das ist ganz offenkundig eine Scheidungserklärung. Das ist schon so auch bewertet worden und zwar aus guten Gründen, weil es eben Provokationen für die beiden Koalitionspartner bedeutet.
Das heißt, aus Ihrer Perspektive würden Sie sagen, er wollte rausgeschmissen werden. Eine abschließende Frage aber noch zu dem Themenkomplex. Ich würde gerne von Ihnen wissen, haben Sie irgendwann mitgekriegt, dass die FDP für heute das Ende dieser Koalition geplant hat und ist ihr der Kanzler gestern mit diesem Move sozusagen zuvorgekommen? Damit Lindner nicht derjenige ist, der sagen kann, ich habe das Land von dieser Regierung erlöst.
Es gab Spekulationen in dieser Richtung, aber ich kann nicht sagen, dass ich da Evidenz von hatte, nein.
Also Olaf Scholz wollte ihm zuvorkommen?
Nein, Olaf Scholz hat schon in den Gesprächen, in denen ich nicht anwesend war, aber Robert Habeck, in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht, dass er der Auffassung ist, dass dieser Überschreitungsbeschluss gezogen werden muss, dass es aber ansonsten durchaus möglich ist, dass man sich auf kraftvolle Maßnahmen zur Stützung der Industrie einigen kann, dass man sich auf kraftvolle Maßnahmen in Bezug auf die Energiepreise einigen kann und dass man den Haushalt gemeinsam beschließen kann, dass man Kompromisse finden kann. Und dazu ist am Ende die Bereitschaft nicht da gewesen. Und deswegen war es notwendig, diese Entscheidung zu treffen.
Herr Habeck, Sie waren dabei.
Ja, zu den Spekulationen kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass Menschen das so dargestellt haben, aber ob sie sich das ausgedacht haben, ob sie dafür Belege haben, weiß ich nicht genau. Berlin ist wie so ein Bienenschwarm, in dem man den Kopf reinsteckt. Alle reden mit allen, alles summt und am Ende weiß keiner mehr wirklich, wo die Ursache und damit muss man irgendwie leben. Ich finde es nur noch nervig. Ich halte meinen Kopf nicht gerne im Bienenschwarm. Also das ist alles Guesswork. Keine Ahnung. Viel wichtiger ist natürlich
die Konsequenz.
Genau, die Frage, wie es jetzt weitergeht. Deswegen die Sachen weder macht es jetzt groß Sinn, es ist alles interessant, wie die letzten drei Jahre waren.
Ja, man
waren,
muss das
aber
einmal verstehen.
Es hat keinen Sinn mehr, darüber zu reden. Und jetzt sind die Würfel so gefallen. Aus meiner Sicht wäre das besser gewesen. Man hätte erst einen Haushalt und dann hätte man weiter geschaut, ob man wirtschaftspolitisch zusammenkommt. Das war ja auch der denkbare Weg, aber das ist jetzt vergossene Milch.
Genau. Und jetzt die große Frage, wie geht's weiter? Ernsthaft? Warten bis zum 15. Januar, bis die Vertrauensfrage gestellt wird? Nur zur Erinnerung, Donald Trump kommt am 20. Januar ins Amt. Gute Idee?
Ja, Donald Trump, das sollte man nicht übersehen. Fakt ist jetzt schon im Amt. Er agiert wie im Amt. Er telefoniert mit allen in der Welt rum. Und da sind ja nicht nur Telefonate, wo man, nehme ich jedenfalls an, wo man sagt, so schön, dass wir jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Ich bin übrigens der Donald. Sondern da wird ja schon Politik gemacht. Das ist anders als vor 8 Jahren, wo er unerfahren war.
Überrascht war das als
die sind, wo es überraschend im gewissen Sinne war, aber er überrascht war, weiß ich nicht genau. Aber da gab es, sagen wir, eine Anlaufphase. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er schon jetzt wie der amerikanische Präsident agiert, mit den sich abzeichnenden Mehrheiten ja auch noch mal vielleicht noch stärker durchgreifen kann. So deswegen glaube ich, wir sollten nicht bei aller Innenperspektive, die wir hier einnehmen, übersehen, was eigentlich gestern wirklich passiert ist. Also natürlich ist es dramatisch, wenn eine Bundesregierung die Mehrheit verliert, aber es ist eben wirklich dramatisch, weil in den USA Donald Trump jetzt schon loslegt. So das nur als Bemerkung.
Aber warum da nicht die Vertrauensfrage sofort?
Genau. Ja, also erstens hat Frau Esken ja recht. Wir sind eine Regierung ohne Mehrheit. Wir sind eine Minderheitsregierung. Aber ich würde sagen, Saskia, nicht im Sinne von, jetzt sind wir eine Minderheitsregierung. Denn es gibt ja die Tradition, dass Regierungen als Minderheitsregierung starten. Die kriegen aber dann, wenn die Ministerpräsidenten gewählt werden oder die Prime Minister gewählt werden, einmal die Mehrheit. Also die haben Koalitionsverträge mit der Opposition und sagen, ihr verschafft uns eine Mehrheit und dafür gibt es folgende Verabredung. Das ist natürlich jetzt hier nicht so. Also das ist hier die Endphase der Ampel und nicht der Beginn einer Minderheitsregierung. Und deswegen geht es darum, den Übergang so zügig und geordnet, wie es geht, hinzubekommen unter der Wahrung der Verfassung. Und das die Verfassung sieht vor, und das ist eine Lehre aus der schwierigen Weimarer Republik, als die Regierungen damals gewechselt sind, am Ende in der Endphase, dauernd gewechselt sind, weil es der Bundespräsident damals, der Reichspräsident, auflösen konnte, das Parlament, oder weil die Mehrheiten sich daran geändert haben, gibt es jetzt das Kriterium der Vertrauensfrage. Und die kann nur der Bundeskanzler stellen. Es steht nicht in unserer Verfassung, dass ein Parlament dem Bundeskanzler sagt, was er an der Stelle zu tun hat. Ich will das ganz kurz nur sagen. Die Verfassung sieht in dieser letzten Möglichkeit, um Stabilität zu gewähren, die Einsamkeit des Amtes vor. Ja, ich habe dazu auch eine Meinung und der Bundeskanzler, mit dem habe ich jetzt sehr viel geredet, ist ja nicht, also wir reden ja über so etwas, aber die Verfassungsnorm sagt, diese Entscheidung trifft der Bundeskanzler alleine. Deswegen ist dieses Kanzleramt natürlich nicht ein Amt wie irgendein anderes und dann noch der Bundespräsident. Ich will nur sagen, das hat seinen Grund. Und natürlich trägt ein jeder Kanzler ein hohes Risiko. So oder so, for better or worse. Das ist die Einsamkeit des Amtes, die da voll gelebt wird. Und der Bundeskanzler hat sich entschieden, die Vertrauensfrage am 15.01. zu stellen.
Finden Sie es richtig oder falsch, Herr Habeck? Nochmal die Frage.
Ich habe auf die Dynamik, die wir in der Welt erleben, hingewiesen.
Das heißt, Sie würden es anders machen?
Ich habe auf die Dynamik in der Welt hingewiesen und ich respektiere die Entscheidung des Bundeskanzlers.
Aber Sie würden es anders machen. Gerhard Schröder hat es sofort gestellt, die Vertrauensfrage, als in einer vergleichbaren Situation.
Gerhard Schröder hat einen anderen Weg gewählt, nämlich, sagen wir, eine unechte Vertrauensfrage.
Er hat zweimal die Vertrauensfrage gestellt.
Bei Afghanistan war das erste Mal. Ja, das ist richtig, aber da wollte er sie gewinnen. Da gab es die Möglichkeit, eine eigene Mehrheit zu haben. Da ging es ja um meine Partei, die mit den Kriegseinsätzen damals ihre Probleme hatte. Und die Auflösung des Bundestages ist dann zielgerichtet herbeigeführt worden mit einer quasi unechten Vertrauensfrage, weil das erklärte Ziel war ja, sie zu verlieren. So, und jetzt haben wir hier eine Situation, wo die Regierung einfach keine Mehrheit hat. Also es wäre sehr überraschend, wenn die FDP-Fraktion dann auf einmal den Bundeskanzler doch die Vertrauensfrage abstimmen würde. So und jetzt sind wir auf diesem Weg. Ich verhehle nicht, dass ich über den gesamten Prozess, und da geht es jetzt vielleicht gar nicht in allererster Linie, ob es 14 Tage früher oder später geht, die Vertrauensfrage zu stellen. Aber ich habe schon Bauchschmerzen, sage ich mal, und dieses politische Wort wäre, glaube ich, ein ernsteres, wie lange der ganze Prozess dauert. Denn dann, wenn der Wahlkampf vorbei ist und wir Ende März wählen, beginnen ja Koalitionsverhandlungen, von denen absehbar erwartet werden kann, dass sie schwierig werden. Blick auf Sachsen zeigt, Koalitionsverhandlungen unter Führung der Union in diesem Fall scheitern, sind regelrecht gescheitert. Und die Wirklichkeit hat sich ja auch dann im März oder im April, wenn Koalitionsverhandlungen, nicht verändert. Also auch Herr Friedrich Merz wird merken, dass wir in einer Sicherheitsbedrohung sind und dass die Bestände der Bundeswehr weitgehend leer sind und dass das Sondervermögen Ende 27 aufgebraucht ist und dass das Geld nicht da ist. Das ist eine Wirklichkeit, die ist unabhängig von den Parteifarben da. Auch Friedrich Merz wird merken, dass unsere Brücken nicht im besten Zustand sind, dass wir hohe Investitionen in die Stromnetze machen müssen, weil sonst die Kosten noch viel höher sind und dass diese Kosten auf der Wirtschaft und den Verbrauchern lagen. Auch Friedrich Merz wird mit einer Welt klarkommen müssen, wo der alte Handel, den wir aufgebaut haben mit China und mit Russland, nicht mehr das neue Wirtschaftsmodell sein kann. Ich will nur sagen, das, was mich ein bisschen nervt oder wurmt oder irritiert, ist, dass im Moment so getan wird, insgesamt, ach, wenn wir gewählt haben, ist alles gut.
Das sagt die, keiner.
Die Wirklichkeit hat sich dann ja nicht geändert. Keiner. Deswegen erwarte ich, dass wir sehr schwierige Koalitionsverhandlungen haben und erst dann kommt eine neue Regierung.
Alles Argumente für schnelle Wahlen.
Das ist alles eine längere Strecke,
die
mir Sorgen macht.
Deswegen wäre es gut gewesen, wir hätten einen Haushalt gehabt. Jeder Wirtschaftsverband und jede Gewerkschaft hat heute erklärt, Deutschland braucht schnell Stabilität, die Unternehmen brauchen schnell Klarheit, wohin die Reise geht, die Bürger brauchen schnell Entlastung und wollen wissen.
66% der Deutschen sagen, habe ich gerade eben noch gehört, Umfrage der Kollegen in der ARD, sagen, wir wollen diese Hängepartie nicht.
Und Sie sind
wir wollen, dass die Vertrauensfrage schnell gestellt wird. Und ehrlich gesagt hat Michael Brücker, Sie dürfen sofort freisken, Michael Brücker hat den Punkt gerade gemacht und Sie ja in Wahrheit hat implizit auch. Sie haben gerade erklärt, was das alles bedeutet, wie viele Vorhaben sehr, sehr lange jetzt auf Eis liegen werden. Krankenhausreform ist ein anderes Beispiel, die kommt gar nicht.
Genau, das wird noch spannend. So. Da versucht Lauterbach im Bundesrat die Länder rauszukaufen, aber die kommen möglicherweise also gar nicht und dann werden nächstes Jahr viele Krankenhäuser pleite gehen.
So, das heißt, das ist doch das Argument für schnelle Neuwahlen. Also wir brauchen doch schnell klare Verhältnisse.
Also was die Krankenhausreform angeht, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass die Union die großen Unterstützer der Krankenhausreform sind. Also möglicherweise kommt sie auch danach nicht. Und dann gehen die Unternehmen halt auch pleite. Oder der Staat gibt sehr viel Geld aus dafür. Also ja, das ist natürlich die Konsequenz dafür, dass die Regierung, wenn sie keine Mehrheit mehr hat, dass viele angeschobene Gesetzesvorhaben jetzt nicht kommen.
Es braucht eine Krankenhausreform halt nur eine richtige, nach der Kopie Nordrhein-Westfalen.
Ich würde gerne, Frau Esken, Sie wollten gerade, wir haben Sie gerade unterbrochen. Frau Esken, an dem Punkt nochmal die Frage, warum nicht die Vertrauensfrage in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche? Es ist gerade so viel von staatspolitischer Verantwortung die Rede. Ist es nicht wirklich staatspolitische Verantwortung, an dem Punkt jetzt zu sagen, ich bin jetzt gescheitert mit dieser Regierung, es zählt jede Woche, es zählt ehrlich gesagt auch jeder Tag, wenn wir hören, dass jemand wie Trump bereits sehr aktiv im noch nicht offiziell bekleideten Amt ist. Es geht jetzt um sehr, sehr viel und wir können uns diese Hängepartie nicht leisten.
Nur halt nicht bei uns anruft.
Ja, tatsächlich hat Robert Habeck gerade im Moment mehrere Argumente dafür angeführt, warum wir jetzt noch bis zur Weihnachtspause 6 Wochen Zeit haben und uns Zeit nehmen müssen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen nämlich, die dann erstmal sehr lange nicht getroffen werden können, weil eben die Regierungsbildung dann auch eine Zeit dauern wird. Ich versuche das nochmal deutlich zu machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Netzentgelte, die ja teuer werden in den nächsten Jahren, auf eine Art und Weise zu gestalten, so dass sie unsere Industrie nicht überlasten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass unsere Automobilindustrie die aktuelle Situation besser übersteht. Deswegen ist der Industriegipfel ja auch beim Kanzler zusammengekommen, die notwendig ist, um eben auch genau auf die Situation in den USA vorbereitet zu sein. Wenn wir jetzt die Vertrauensfrage stellen und dann sofort in den Wahlkampf gehen, dann werden ja keine Beschlüsse mehr gefasst. Dann werden keine Gesetze mehr auf den Weg gebracht.
Mit welchen Mehrheiten wollen Sie fassen, Frau Esken?
Dann sind wir erst nach. Ich habe aber ja durchaus gesagt, wir werden versuchen, dafür Mehrheiten zu bekommen. Dann sind wir eben erst nach der nächsten Regierungsbildung in der Lage, wieder zu handeln.
Frau Esken, ganz kurz.
Habeck hat ja völlig richtig dargestellt, dass viele der Probleme, die wir jetzt zu lösen haben, beispielsweise die Schieflage der Industrie, dass die auch nach einer Regierungsbildung bestehen werden und dass auch ein künftiger Bundeskanzler und eine künftige Koalition, wie sie auch immer zusammengesetzt ist, genau diese Probleme lösen muss. Dann ist aber Donald Trump schon ein halbes Jahr im Amt.
Wir lassen jetzt mal Donald Trump beiseite,
Frau Esken. In diesen 6 Wochen noch.
Ich finde es anmaßend.
Wir wollen jetzt in den kommenden 6 Wochen
uns noch die Zeit nehmen,
wichtige.
Entschuldigung, Frau Esken, ich muss einmal kurz den Punkt machen. Es ist ein bisschen schwierig durch die Leitung und durch das Delay, das wir hier haben. Aber einmal kurz den Punkt. Herr Brücker benutzt gerade das Wort anmaßend. Ich würde ehrlich gesagt ein ähnliches Wort benutzen. Wenn Sie doch die Gegebenheiten kennen. Friedrich Merz hat heute klipp und klar gesagt, bevor die Vertrauensfrage nicht gestellt ist, wird es von unserer Seite noch nicht mal ein Gespräch, geschweige denn eine Unterstützung geben. Das heißt, Sie sind eine in dem Punkt nicht mehr handlungsfähige Regierung. Warum redet man so viel von staatspolitischer Verantwortung, wenn es offensichtlich darum geht, sich irgendwie noch über ein paar Wochen zu retten, um möglicherweise ein paar Dinge durchzukriegen, die einem dann helfen, ein besseres Profil im anstehenden Wahlkampf zu haben? Und man kriegt sie dann noch nicht mal durch.
Oh nein. Es geht nicht ums Profil. Nein. Es geht genau um die staatspolitische Verantwortung, von der Sie jetzt gerade sprechen. Und da appelliere ich auch an die Opposition und vor allem an CDU und CSU, da jetzt an der Stelle nicht zu blockieren und eben genau diese Entscheidungen mitzutreffen. Da geht es um staatspolitische Verantwortung.
Das würden die alles machen, wenn Sie die Vertrauensfrage stellen. Das ist genau der Punkt, Herr Brücker, bitte.
Eine Sache nur, Frau Esken. Die Ampelregierung wurde von verschiedenen Gerichten, auch vom Verfassungsgericht, in den letzten 3 Jahren mehrfach angemahnt, die Rechte der Opposition bei Verfahren, bei Fristen im Bundestag besser zu wertschätzen. Das ist nicht passiert. Jetzt haben Sie keine Mehrheit mehr und appellieren an die staatspolitische Verantwortung der Opposition, Sie aus der, ich sag mal so, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich finde das wirklich anmaßend. Ihr habt 3 Jahre Zeit gehabt, jedes Gesetz dieser Welt zu beschließen mit der Mehrheit. Jetzt habt ihr sie nicht mehr und jetzt soll Friedrich Merz helfen. Der war heute beim Bundespräsidenten und soll nach unseren Informationen ihn gebeten haben, als Sozialdemokraten auf Herrn Scholz einzuwirken. Es wird natürlich, kann man nicht erwarten, dass die Opposition jetzt die Ampel über irgendwelche Gesetze hilft, die sie jahrelang hätte machen können. Ich finde das wirklich, das hat nichts mit staatspolitischer Verantwortung zu tun, das ist wirklich frech.
Frau Esken, fällt Ihnen dazu etwas ein?
Ich glaube, dass ich mich mit Begriffen wie anmaßend und frech nicht auseinandersetzen muss. Das ist nicht der Stil, in dem ich gerne Diskussionen führe. Ich will sehr deutlich sagen, dass der Bundeskanzler, und auch das hat Robert Habeck ausgeführt, einen Amtseid geleistet hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und Schaden natürlich auch von unserem Land. Er ist der Auffassung, dass diese Entscheidungen noch getroffen werden müssen und er will den Versuch wagen, die Opposition, den gesamten Bundestag dazu zu bewegen, natürlich die demokratischen Parteien dort, die notwendigen Entscheidungen noch zu treffen, bevor dann die Vertrauensfrage gestellt wird.
Darf ich noch mal fragen, Frau Esken, an dem Punkt. Es gibt diesen berühmten Satz von Olaf Scholz, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Was ist an dem Punkt mit Führung? Was ist an dem Punkt mit Verantwortung? Stört es Sie an einem Abend wie gestern, wenn sich der deutsche Bundeskanzler hinstellt, nochmal, nicht irgendwer, der deutsche Bundeskanzler, der sozusagen der Chef dieser Deutschland AG ist, verantwortlich für alles, für wirklich alles, auch dafür, diesen Laden zusammenzuhalten und gerne auch sozusagen eingeräumt, dass das in dieser Koalition unter diesen besonderen Bedingungen besonders schwierig ist. Und man hat ja auch gemerkt, er hat sich auch sehr, sehr ernsthaft darum bemüht und am Ende hat es nicht funktioniert. Aber muss man dann nicht sagen, das ist nicht nur Christian Lindner, der hier gescheitert ist, sondern hier bin ich vor allen Dingen fundamental gescheitert. Das ist mein Begriff von Verantwortung.
Wenn Olaf Scholz nicht bereit wäre, diese Verantwortung zu übernehmen, dann würde er die Vertrauensfrage überhaupt nicht stellen. Wann er sie stellt, ist seine Entscheidung. Das hat Robert Habeck auch ganz klar ausgeführt und das muss ich auch unterstreichen. Der Bundeskanzler muss entscheiden, wann der richtige Moment gekommen ist. Und er ist der Auffassung, dass es den Versuch wert ist, jetzt zugunsten der Industriearbeitsplätze, zugunsten auch des Zusammenhalts in der Gesellschaft, wir sind alles andere als eine Deutschland AG, Herr Lanz, zugunsten dieses Zusammenhalts in der Gesellschaft noch Entscheidungen und Gesetze herbeizuführen. Und ja, die Krankenhausreform gehört mit dazu.
Frau Esken, Sie sind ja Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Sozialdemokratisch, das ist vor allen Dingen Gesundheit und Pflege. Im Februar werden die Pflegeversicherungskassen zahlungsunfähig sein, wenn nicht was passiert. Das ist zum Beispiel eine Reform, die überhaupt keinen Aufschub erlaubt. Und darum ist die Frage, gerade als Sozialdemokrat muss man jetzt die Vertrauensfrage stellen, um diese sozialpolitisch wichtigen Themen schnell auf die Bahn zu bringen. Und das behindern Sie, indem Sie den Neustart einer neuen Regierung über Gebühr hinauszögern.
Einer Regierung mit einer Mehrheit, einer stabilen Regierung in dieser Situation.
Wir haben jetzt noch die Möglichkeit mit der Unterstützung der Opposition, und darum werden wir uns bemühen, alles, was wir auf den Weg bringen können, noch auf den Weg bringen.
Frau Esken, ob wir verschiedene Sprachen sprechen, aber Sie können nicht die ganze Zeit mantraartig formulieren mit Unterstützung der Opposition. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrgenommen haben wie ich. Aber ich habe heute verstanden, die Opposition ist ganz, ganz klar in dieser Sache. Conditio sine qua non. Wenn diese Vertrauensfrage nicht kommt, dann reden wir gar nicht miteinander. Sie können doch einer deutschen Öffentlichkeit an dem Punkt jetzt auch hier heute Abend nicht die ganze Zeit sozusagen weismachen, da geht noch was, hier noch was und dort noch was, weil Sie mit Unterstützung der Opposition noch großartige Projekte durchkriegen wollen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos an dem Punkt. Verstehe die innere Logik dieser Argumentation nicht.
Der Bundeskanzler hat an der Stelle die Entscheidung zu treffen, und er übernimmt an der Stelle auch die notwendige Verantwortung für unser Land. Und er hat sich vorgenommen, mit der Opposition in diese Gespräche zu gehen. Und wenn heute solche Aussagen gemacht werden, dann habe ich das wohl zur Kenntnis zu nehmen. Und dennoch werden wir versuchen, mit den notwendigen Argumenten da auch zu einer Einigung zu kommen, weil wir es für richtig halten. Weil wir eben gerade die Lösung bei den Netzentgelten, aber auch die Krankenhausreform und andere Dinge nicht auf eine Zeit in einem halben Jahr verschieben wollen, weil dann noch ganz viel Wasser den Bach hinuntergeflossen ist, was wirklich problematisch wäre für unsere Industriearbeitsplätze und für viele andere Themen.
Ich bin mir nicht sicher, Frau Esken, ob Sie dann nicht die Lösung, sondern das Problem sind. Herr Habeck, wie sehen Sie das denn? Da geht es jetzt um wichtige Vorhaben. Da gibt es die Ansage von Friedrich Merz, es gibt keine Unterstützung der Opposition, bevor diese Vertrauensfrage nicht gestellt ist.
Ja, die wird es danach auch nicht groß geben. Also ich schließe nicht aus, dass es gelingt, vor oder nach der Vertrauensfrage ein paar, wie soll ich sagen, Teile von Gesetzen oder auch Gesetze noch mal gemeinsam zu verabreden. Ich würde mir das sogar wünschen. Es sind ja einige Dinge da, die jetzt nicht parteipolitisch einzahlen, sondern wo man sagen würde, da profitiert das Land einfach insgesamt davon. Und das ist auch eher eine Pflicht. Da gibt es keinen großen politischen Lorbeer für. Also alles, was im Bereich von Sicherheit ist, zum Beispiel innerer Sicherheit, Cyber Security, Spionageabwehr, Militär. Vielleicht auch energiepolitische Sicherheitsfragen, dass man bestimmte Steuerungsmechanismen oder Zubaulogiken noch mal kalibriert. Es gibt andere Bereiche, wo mein Brieffreund Hubert Aiwanger mir permanent sagt, mach mal schneller da und da mit dem Gesetz. Vielleicht ist es im Interesse der CSU besonders, da zu Potte zu kommen, so dass man sagt, na ja, da geht da schon was. Aber also der Groß wird ja jetzt nicht die große Kollaboration der ganz großen demokratischen Mitte erfolgen.
Sie beschreiben einen Stillstand.
Habe ich auch so oder so nicht. Man darf jetzt auch nicht so tun, dass als ob Friedrich Merz der freundlichste Oppositionsführer ist, der je den Deutschen Bundestag betreten hatte.
So?
Ich fände das eigentlich gar nicht falsch, wenn ich das mal sagen darf. Ich nehme an, das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber warum eigentlich nicht, wenn ich mal den Gedanken in den Raum stellen darf? Vielleicht könnte man ja auch einen Wahlkampf darüber führen, dass Konstruktivität und, sagen wir ruhig, Hilfsbereitschaft belohnt wird. Also, dass man nicht sagt, wählt bitte mich, ich habe dafür gesorgt, dass die anderen möglichst schlecht aussehen, sondern, ja, ich weiß, ich war nicht im Regierungsamt, aber guck mal, die Dinge habe ich gut mitverhandelt und das durchgekriegt. Und was stellt euch mal vor, was das alles ist, wenn ich noch im Amt wäre? Also, sich dafür loben, zu helfen und konstruktiv zu sein, wäre ja mal ein Gedanke, wie politische Kultur auch sein könnte.
Naja, Sie haben in Ihrer Ampel schön. Gerade vorgemacht, wie man es anders
schön.
Macht. Ne?
Ich sagte ja, es ist ja in der Ampel hat das nicht gut geklappt, aber das ist ja vielleicht die viel weitergehende Frage als die Frage, wann der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Was bedeutet das Scheitern der Ampel eigentlich prinzipiell? Und es bedeutet mindestens prinzipiell, dass es nicht reicht, eine rechnerische Mehrheit im Parlament zu haben, denn die hatten wir ja, um eine gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen, denn die hatten wir nicht. Und es kann ja auch sein, dass das weit über die Ampel hinausgeht, dass das also auch einer nächsten Regierung, wie immer sie zusammengesetzt ist, mit mir, ohne mir, mit den Sozialdemokraten, was immer, genauso gehen wird. Vielleicht könnte es also eine Lehre sein, dass wir jetzt, nachdem die Ampel so gescheitert ist, denn das ist sie ja, und zwar nicht, also gestern ist sie beendet worden, aber sie ist ja in Wahrheit die letzten anderthalb Jahre jeden Tag ein bisschen mehr gescheitert, einmal ganz kurz überlegen und sagen, wie sorgen wir denn dafür, dass auch künftige Regierungen und vielleicht Debattenkulturen nicht scheitern? Denn das, jetzt tauschen wir die Farben aus und dann machen wir weiter wie bisher. Ist ja nun auch irgendwie keine freudvolle
Total
Perspektive.
Total guter Punkt, den Sie da gerade machen.
Ja, und wenn es jetzt etwas länger dauert, bis der Bundeskanzler, und erst nochmal, es ist interessant, sich darüber zu unterhalten. Und da hat jeder auch eine Meinung. Ich hätte auch eine Meinung. Aber es
die
ist,
Sie uns nicht verraten, aber implizit
es
dann
ist
doch.
Es ist keine Mehrheitsentscheidung. An dieser Stelle entscheidet der Bundeskanzler alleine, weil er es macht. Da kann man nicht drüber abstimmen. Man kann das sehr lange bei Markus Lanz diskutieren. Aber vielleicht kann man diese Zeit auch nutzen, um ein bisschen drüber nachzudenken, welches Land und welche politische Kultur wir eigentlich haben wollen. Ja, und ob alle da sozusagen ihren Beitrag zu leisten. Im Moment jedenfalls macht es nicht so viel Spaß, Politik zu beobachten, macht auch nicht so viel Spaß, da drin zu sein. So, und vielleicht ist das Ende der Ampel ja der Beginn von was Neuem. Es fühlt sich doch nicht so an, aber vielleicht könnte es ja so sein. Dann würden wir die Zeit ganz gut nutzen können.
Ich verstehe Ihren Punkt, aber die Ampel ist ja nicht an der Debattenkultur gescheitert, sondern sie ist daran gescheitert, dass drei Parteien zusammengekommen sind, die fundamental andere Vorstellungen hatten. Ja, sie wollen Industriepolitik vom Staat aus machen.
Das wird nach der nächsten Bundestagswahl anders sein, wenn ich das fragen darf? Sicherlich nicht.
Muss man schauen, aber also ich glaube, Sie verniedlichen das Problem, wenn Sie sagen, die Ampel ist an der Debattenkultur.
Ich versuche es nicht zu verniedlichen, ich versuche es größer zu machen. Ja, und es ist ja, dass die Herausforderung ist doch für die Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wir nur noch Regierungen haben, wo prinzipielle Unterschiede aufeinandertreffen. Wenn wir Glück haben, sind es prinzipielle Unterschiedlichkeiten innerhalb des demokratischen Spektrums. Noch nicht mal das ist sicher mit Blick auf einige Konstellationen, die sich jetzt im Moment in Deutschland abzeichnen. Und wenn es dann nicht gelingt, bei Wahrung einer parteipolitischen Eigenständigkeit eine Geschlossenheit zu bekommen, und da geht es ja über die Fachlichkeit hinaus, gibst du mir zwei, kriegst du drei von irgendwas, sondern eine Sprache, ein Vertrauen, Ausstrahlung zu entwickeln, eine Perspektive zu entwickeln, die über die eigene Parteiprogrammatik hinausgeht, dann wird das alles nichts mehr werden. Das heißt, da ist jetzt nicht nur eine Regierungsmehrheit gescheitert, sondern im Grunde ein Politikverständnis, das wir geerbt haben aus dem letzten Jahrhundert sozusagen, dass sich in der Großen Koalition, Entschuldigung, Saskia, muss ich so sagen, in einer Trägheit vorgeschleppt hat. Also meine These ist, dass die Große Koalition nur funktionieren konnte, weil sie in Wahrheit nichts mehr gemacht hat.
Ja, weil sie all die
Debatten, die uns so zerrissen haben und so aufgebraucht haben, nicht geführt hat. Mit fatalen Konsequenzen für den Zustand dieses Landes, mit strukturellen Wachstumsproblemen, mit einer rotten Infrastruktur, mit einer runtergewirtschafteten Bundeswehr. Aber man konnte irgendwie so die Normalität simulieren, weil die Wirklichkeit noch nicht voll da war. Und jetzt ist sie voll eingeschlagen, die Wirklichkeit. Und wir merken, dass die alte Debattenkultur nicht mehr ranreicht an die Bedingungen.
Aber dazu
und
das hat auch Selbstkritik bezüglich der Grünen.
Ich rede nur von Selbstkritik.
Das ist ja fundamental Selbstkritik.
Das Thema Heizungsgesetz und wie Sie die Menschen damit überfordert haben, wie Sie das Vertrauen in die Ampel verspielt haben und die Klimapolitik diskreditiert haben.
Ich rede.
Darüber haben Sie noch nicht geredet. Und das ist leider so ein Punkt,
Noch nicht über das Heizungsgesetz geredet heute Abend.
Ja,
bitte um Verzeihung.
Haben wir schon oft gemacht.
Das haben wir ja mehrfach durchgekaut. Aber ich sage es gerne nochmal, ich glaube in dem Kontext und auch danach, ich habe mich mehrfach für Fehler entschuldigt. Da will ich jetzt kein Lob für haben, aber es hat jetzt noch nicht stilbildend gewirkt, wenn ich das sagen darf. Und ich weiß auch nicht genau, wo man anfangen soll, aber irgendwo da muss man anfangen.
Darf ich?
Und selbst, ja? Es muss doch gelingen, dass wir bei den prinzipiellen Fragen, die das Land ausmacht, wie stehen wir zu Europa? Wie stehen wir zu der Energieinfrastruktur der Zukunft? Nehmen wir es ernst mit dem Klimaschutz? Nicht eine Politik machen, wo man aus der Binnenlogik heraus sagt, und wenn ich dran bin, dann mache ich das alles wieder rückwärts. Die Leute werden ja irre und sie sind Wirtschaftsjournalisten und Experten. Die Investoren werden ja irre. Also es muss ja irgendwie sowas wie eine gesellschaftliche Verabredung über die großen Linien der nächsten 10, 15 Jahre aus dem demokratischen Mittelspektrum herausgeben. Und dann wird über die Umsetzung gestritten. Gehen wir links rum, rechts rum, schneller, sind wir pragmatisch da oder dort?
Aber die Verunsicherung kam auch durch ein grünes Wirtschaftsministerium, das viel zu viel Mikromanagement in der Energiewende, in der Wirtschaftspolitik gemacht hat, anstatt die großen Leitplanken vorzugeben und dann die Marktwirtschaft wirken zu lassen. Es ist bei Ihnen leider oft so gewesen, dass Sie nicht der Schiedsrichter waren auf dem Platz, sondern dass Sie irgendwie zwei Spieler der einen Mannschaft mehr gegeben haben oder die ganze Zeit gepfiffen haben, sodass kein Spiel mehr in dieser Marktwirtschaft zustande kam. Also das Problem der Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft ist auch ein wenig Robert Habeck und die Politik der letzten 3 Jahre. Und das ist sicherlich auch Olaf Scholz, der wenig politisch kommuniziert und wenig führt. Das muss man leider auch mal sagen. Insofern haben Sie in diesen 3 Jahren ganz schön viel kaputt gemacht von dem, was Sie jetzt gerne in einem neuen Wahlkampf wieder aufbauen wollen, wo wir Sie natürlich unterstützen bei dem, was Sie gerade sagen. Aber auf die Spitze getrieben hat die politische Debattenkultur und auch das Zickzack-Management bei relevanten Entscheidungen leider die Ampel in den letzten 3 Jahren.
Also erstmal, wenn ich das kurz sagen darf. Hat er recht? Ganz kurz, sagen, ja. Ich habe noch eine Nachfrage. Hat Herr Brücker recht an dem Punkt? Mir fällt zum Beispiel die E-Auto-Prämie ein. Das ist genau das. Sie sagen, wir brauchen da eine gesellschaftliche Verabredung. Im Grunde die Idee, und die teilen wir doch alle, lass uns die großen Linien klar machen, lass uns versuchen zu verstehen, wo es hingeht. Die ganze Welt macht sich auf den Weg ins Elektrozeitalter. Wir haben das offenbar an einem Punkt auch verstanden, haben uns auf den Weg gemacht und über Nacht ziehen wir dann plötzlich buchstäblich in dem Fall den Stecker aus dem Elektroauto. Die Subvention ist weg. Es hat Leute verunsichert. Dann sagen wir, okay, das macht jetzt der Markt. Kommt dann sozusagen die FDP ins Spiel und dann wird das teilweise hier auch gefeiert. Interessant begründet. Man sagt, schau mal, die Autoindustrie macht das jetzt sogar selber. Also gar kein Problem. Wir brauchen keine Subvention. Das geht jetzt von selbst. Dann kommt wieder, und das ist heute Abend auch wieder passiert, in dem Fall von Frau Esken, das Signal, wir müssen doch was tun, gut gemeint, aber in der politischen Kommunikation, in der Wirkung katastrophal, das Signal, wir müssen was tun für E-Autos, damit es VW wieder besser geht. Was sofort dazu führt, dass der sich heute dazu entscheidet, sogar ohne Prämie ein E-Auto zu kaufen, sagt, okay, dann halte ich mir jetzt zurück und warte, bis wieder das nächste Ding passiert.
Also die Hoffnung, die kann man ja heute Abend nehmen, da es keinen Haushalt gibt. Alle, die auf eine Prämie warten, warten vergeblich. Es gibt keinen Haushalt, es gibt keine Prämie. Simple as that. Also das ist ja, das ist möglich.
Entschuldigung, das ist gerade ein total interessanter Punkt. Wenn Sie da Hessen, Frau Hessen, Sie dürfen sofort. Ich habe eine Frage noch. Wenn Sie das jetzt sagen, kein Haushalt, keine Prämie, keine Fördertöpfe.
Nee. Letztens haben Sie gesagt, also darf ich das erläutern?
Das Argument, um zu sagen, dann bitte Neuwahlen. Dann lass uns zusehen, dass wir wieder ins Doing kommen. Das war, glaube ich, die Formulierung.
Jetzt muss ich kurz abschichten. Ich will einmal zu Herrn Brücker sagen, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ich mache hier alles richtig. Alle anderen machen alles falsch. Jedenfalls ist mein ganzer Versuch, den politischen Raum offen zu halten, so dass ich, so gut ich das kann, mich selbst hinterfrage und natürlich Fehler auch einräume, wenn ich sie sehe. Dass wir die Prämie damals abschaffen mussten, das Geld war weg, war in der Auswirkung fataler, als ich es prognostiziert habe. Ich habe das nicht als so ein, wie soll ich sagen, Stimmungseinbruch vorhersehen können. Das Geld war trotzdem nicht mehr da. Es ist ja durch die Klage, durch die gewonnene Klage der Union und die verlorene Klage der Bundesregierung von heute auf morgen nicht mehr da gewesen. Aber in der Wirkung
fataler,
fataler, als ich es mir vorstellen konnte. Und über die anderen Punkte, Mikromanagement, müssen wir dann im Detail reden. Da sind bestimmt ein paar Dinge dabei, wo ich auch sagen würde, dass da wäre weniger mehr gewesen. Andere Punkte, glaube ich, sind eher zu lange nicht geregelt worden. Aber das ist jetzt die falsche Debatte an der Stelle. Also nicht von mir aus gerne, aber
nein,
ich weiß nicht.
Lass uns da nicht so ins Detail
rein. Der Punkt, den ich jetzt ganz kurz zum Haushalt machen muss, dass die Leute oder die Zuschauerinnen und Zuschauer es verstehen. Wenn kein Haushalt da ist, kann man keine neuen Förderprogramme beschließen. Es gäbe Ausnahmen durch Verabredungen mit der Opposition, aber insgesamt und grob gesprochen kann man sagen, was Neues geht jetzt nicht mehr. Alle gesetzlichen Leistungen, beispielsweise die Vergütung erneuerbarer Energien, erneuerbares Energiengesetz, ist eine gesetzliche Leistung, werden weiter bedient.
Das wird weitergeben.
Wir sind nicht in den USA, wo dann ein Shutdown ist und kein Geld ausgezahlt werden kann. Also alles, was gesetzlich zugesagt ist, kommt. Alle Verpflichtungen, die der Staat eingegangen ist mit Förderbescheiden, kommen. Alle Förderbescheide, die ausgestellt werden entlang der Säulen, die beschlossen wurden, werden weiter ausgestellt. Es können sogar sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, also neue Perspektiven für Förderbescheide ausgestellt werden innerhalb der beschlossenen Haushaltslogiken. Das, was nicht mehr möglich ist, ist, dass man Neues draufpackt, weil es dafür keine parlamentarische Mehrheit gibt. Insofern eine neue Prämie für E-Autos ist nicht im Topf und ist auch nicht erwartbar, dass sie kommt, denn das Geld ist ja nicht da. Oder nicht gefunden worden, siehe Debatte der ersten halben Stunde. Die Förderung für Wärmepumpen, um mal ein Beispiel zu nennen, GEG, läuft ungebrochen weiter. Okay. Also das ist sozusagen, ne, das, so muss
das
man
ist das, Gesetz
so
und
muss
das
man das auseinanderfrieseln.
Was machen Sie, wenn ganz und schnell die Leute jetzt eine Wärmepumpe kaufen, weil sie Angst haben, Friedrich Merz
dann wiederum kann man innerhalb dieses Topfes, des Klima- und Transformationsfonds, umschichten ohne parlamentarische Mehrheit. Das sieht also die Haushaltsregel vor. Also da die internen Milliarden jetzt nicht für den Haushalt zur Verfügung stehen, würde man dann dort umschichten.
Okay.
So, jetzt ganz kurz zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte. So kompliziert und verwirrend das mitunter sein kann. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Verabredung. Hat die deutsche eine gemeinsame Analyse, ist das Problem der deutschen Wirtschaft, dass sie zu schnell Richtung Klimaneutralität geht, vor allem die Automobilwirtschaft, oder ist das Problem der deutschen Wirtschaft, dass sie zu langsam Richtung Klimaneutralität geht? Ich höre immer stärker Stimmen, die sagen, wir sind zu schnell. Wir sollten mal uns mit der E-Mobilität und der Klimaneutralität Zeit lassen. Dann werden diese sogenannten Flottengrenzwerte aufgemacht und so weiter. Ich komme zu einer ganz anderen Analyse. Wenn die deutsche Wirtschaft, gerade die Automobilwirtschaft, ein Problem mal nicht hat, dann, dass sie zu schnell beim Hochlauf der E-Mobilität ist. Sie ist nicht zu schnell, sondern wir haben zu lange gewartet. Wir haben uns von den Chinesen und von Tesla den Rang ablaufen lassen und haben aber jede Chance, weil wir wirklich fantastische Unternehmen haben, da wieder aufzuholen. Aber wenn die Signale unterschiedlich sind, und da geht es jetzt nicht, ne, so ärgerlich das ist, um die Förderung, hast du 100 Millionen mehr und kommt eine Prämie oder nicht, sondern um die prinzipielle Ansage der politischen Gestalter. Was ist die Laufrichtung? Und wenn eine amtierende Bundesregierung sagt, die Verabredung wird gehalten, Kurs halten, wir bleiben dabei, eine sehr starke Opposition, die vielleicht in der nächsten Bundesregierung ist, sagt, wenn wir kommen, dann geht es genau in die andere Richtung.
Das tut sie ja nicht.
Dann ist es, jawohl, natürlich, dann geht es schief.
Die Union stellt die Klimaziele nicht in Frage.
So kann eine Volkswirtschaft nicht funktionieren. Wir können über Steuersätze reden, niemand, wir können über andere Sachen im Detail immer reden, aber das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es muss doch möglich sein, über eine Legislaturperiode hinaus eine gemeinsame Analyse der demokratischen Parteien und der demokratischen Mitte. Klar, es gibt auch Parteien, die sagen, Klimawandel, ja, menschgemacht, alles nur Wetterphänomene, die armen Menschen, die in Spanien ertrunken sind, ja, hätte auch, ist im Mittelalter auch passiert. Muss man wirklich sagen, also in welcher Welt leben die, aber egal, das ist ja hoffentlich noch die Minderheit in Deutschland. Aber das geht uns gerade verloren. Und es geht uns ja nicht verloren mangels Einsicht, sondern es geht uns verloren mangels Binnenlogik der Politik. Genau. Die einen sagen, ist doch völlig klar, dann muss ich hot sagen. Und das ist das Problem, über das ich eigentlich
verspreche. Wir kommen gleich nochmal zu dem Punkt zurück, weil es ein interessanter Gedanke ist, der so selten auch in einer solchen Runde diskutiert wird. Ich würde nur gerne abschließend, weil sie auch nicht ewig Zeit hat, Frau Esken nochmal fragen. Frau Esken, Sie schließen aus, dass es vor dem 15. Januar zur Vertrauensfrage kommt?
Nee, wir waren jetzt, Herr Lanz, schon bei viel spannenderen Themen angelangt und ich habe wenig Chance, immer wieder reinzugehen. Ich habe nicht nur einen Delay zum Ich habe nicht nur ein Delay zum Sendungston, sondern ich habe obendrein auch noch einen, dass ich gerne auf die Debattenbeiträge der letzten Viertelstunde reagiert hätte. Und Sie möchten jetzt gerne noch mal zu dem kommen, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Ich will sehr deutlich sagen, dass wir uns vorgenommen haben, in der Einigung, die gestern Abend auch auf dem Tisch lag, die Autoindustrie und insgesamt die industrielle Produktion zu stützen. Und das ist dringend notwendig. Es ist dringend notwendig, dort Maßnahmen zu ergreifen, die wir vorgelegt haben. Da geht es um wettbewerbsfähige Energiepreise und da geht es auch um die Automobilindustrie. Aber Kaufprämien waren dort nicht enthalten. Mhm. Wir machen denselben Fehler nicht zweimal, sondern wir haben uns andere Maßnahmen ausgedacht, und zwar in der gesamten Regierung. Das ist ja auch Teil des Wachstumspaketes gewesen, die eben die Automobilindustrie stärken sollen, und zwar in ihrer Entscheidung umzuschwenken auf die Elektromobilität. Robert Habeck hat völlig recht, es hat viel zu lange gedauert, dass man diese Entscheidung getroffen hat, aber die ist jetzt getroffen in der Industrie, und jetzt machen wir keinen Schritt zurück. Es stimmt, dass die Union die Klimaziele nicht in Frage stellt, aber die Maßnahmen, da war sie ja jahrelang nicht bereit dazu, die zu ergreifen, und die würde sie rückabwickeln, das wäre fatal für unsere Industrie und fatal für unsere Gesellschaft. Und deswegen muss man schon sehr deutlich sagen, diese Richtungsentscheidung der Industrie, der Automobilindustrie, muss jetzt unterstützt werden. Und das haben wir uns vorgenommen, und das hat der Kanzler bei seinem Industriegipfel ja auch andiskutiert, und jetzt wird es bearbeitet in einem Sherpa-Prozess und soll jetzt auch umgesetzt werden. Und es wäre wirklich bedauerlich, wenn wir das jetzt darauf jetzt ein halbes Jahr warten müssten. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir noch die Möglichkeit haben, solche Maßnahmen wie beispielsweise die Deckelung der Netzentgelte, der Netzausbau ist uns ja gut gelungen und soll jetzt auch noch schneller gelingen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist uns gut gelungen. Diese Regierung ist nicht nur gescheitert, die hat auch Gutes getan. Und da jetzt die Kosten auch auf die Strecke zu verteilen, das wäre dringend notwendig, damit die Industrie auch Planungssicherheit hat.
Also, Frau Esken, ich danke Ihnen sehr. Hoffe, wir können das bei nächster Gelegenheit weiter diskutieren, vor allen Dingen dann auch mit messbaren Ergebnissen. Ihnen zunächst mal alles Gute und gute Nerven für die nächsten Wochen. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder hier im Studio. Und ich glaube, wir sind jetzt verbunden mit Ulf Fröller, der uns in Ungarn, in Budapest zugeschaltet ist. Ulf, du hast das schon ein bisschen gehört. Nur eine kurze Frage an dich, Ulf, weil wir zeitlich nicht mehr so ganz üppig ausgestattet sind. Wie ist das Aus der Ampelkoalition auf europäischer Ebene angenommen worden? Wir beide haben uns hier häufiger darüber unterhalten. Es ist sehr einsam geworden in den letzten Monaten und Jahren um Deutschland, was die EU angeht. Selbst die letzte Entscheidung, man muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da bittet ein deutscher Kanzler des Autoindustrielandes, der Autonation, da läuft einer durchs Bild. Hektisch über den Ecktisch und viel los bei dir im Hintergrund. Aber das nur am Rande. Was die EU angeht, ist da auch viel los in Bezug auf das Ampelaus hier in Deutschland. Wie ist das dort aufgenommen worden? Wie wurde das diskutiert? Mit Erleichterung oder mit großer Besorgnis?
Also, ich glaube, die größte Besorgnis ist eigentlich auch, wenn jetzt die 27 Regierungschefs die heutige Debatte gehört hätten in der Sendung, wären sie doch besorgt, weil sie sehen, dass Deutschland vielleicht verständlicherweise extrem mit sich beschäftigt ist und jetzt wahrscheinlich, so wie es aussieht, für Monate mit sich beschäftigt ist und eben ausfällt als Motor für die Europäische Union. Das ist hier eigentlich auch die Sorge auf dem Gipfel gewesen. Gar nicht so sehr, dass es ein Aus für die Ampel gibt. Die Ampel war auch vorher schon relativ unberechenbar für viele Entscheidungen, weil sie sich gegenseitig blockiert hat. Da gab es diesen berühmten Begriff German Vote, die deutsche Stimme. Man konnte sich nicht drauf verlassen. Aber was der Wunsch jetzt eigentlich ist, der natürlich sehr höflich vorgetragen wird, weil man Deutschland sehr respektiert und natürlich immer noch ein deutscher Kanzler eine gewichtige Person, wird doch schon sehr deutlich gesagt, wir brauchen eine schnelle Entscheidung und wir brauchen eine eindeutige Entscheidung. Und es hat die EU-Parlamentspräsidentin Metsola ja doch auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, Europa ist nur stark, wenn Deutschland stark ist. Jetzt ist Deutschland schwach, eigentlich gerade zu einer Zeit, wo man ein starkes Deutschland bräuchte, nicht nur wirtschaftlich, sondern wir haben die Trump-Wahl, die Europa vor Riesenproblemen stellt Und wir haben Frankreich, also die Achse Berlin-Paris, genau, die nicht richtig funktioniert. Und Frankreich und Macron ist ja auch ein Präsident, der in einer großen Krise steckt. Und in diesen zwei Hauptmotoren eigentlich für die Europäische Union in dieser krisenhaften Zeit fallen aus. Und man hofft eben ganz, ganz dringend, dass Deutschland schnell auf die Beine kommt. Es ist gar nicht so sehr, wenn ich das noch sagen darf, welche politische Konstellation das ist. Natürlich haben alle ihre Parteienfamilien, das ist klar. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich vor allem den meisten, das, was ich gehört habe, darum, dass es eine klare und schnelle Entscheidung gibt und eine Regierung gibt, die dann eben auch mit klaren Botschaften regiert hier in Europa.
Also, danke dir ganz herzlich, Ulf. Alles Gute dir nach Ungarn. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im Studio. Und ich würde gerne noch einmal zurückkommen, Herr Habeck, auf den Gedanken, den Sie vorhin aufgemacht haben. Das war interessant. Sie haben ja im Grunde die Systemfrage gestellt. Sie haben sozusagen die Frage gestellt nach der Glaubwürdigkeit von Politik. Wenn man dieses Hin und Her so erlebt, wenn man auch hört, wie Frau Esken, die ich persönlich sehr mag, ja, darum geht's überhaupt nicht. Aber ich kann der Argumentation und dem Beharren sozusagen auf Posten und dem Beharren auf Macht, man kann dem als Wähler ehrlich gesagt an vielen Punkten nicht mehr so richtig folgen. Ist es das, was Sie dann im Kopf haben? Und dann daraus folgend die Frage nach der Verantwortung. Ist es wirklich Verantwortung, die man übernimmt als deutscher Bundeskanzler, wenn man so auf offener Bühne, wie gestern passiert, sich zerlegt? Und dann sagt, aber jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen und wursteln uns irgendwie noch mal weitere 2 Monate durch und dann schauen wir mal.
Also wörtlich formuliert muss man das bejahen. Olaf Scholz hat ja gestern eine große Verantwortung übernommen, nämlich den Finanzminister rausgeworfen, damit die Mehrheit seiner Regierung aufgegeben und eine Ankündigung zur Vertrauensfrage gemacht, also damit ein Endszenario. So muss man es ja deuten. Das ist ja nicht wahrscheinlich, dass die Vertrauensfrage dann gewonnen wird, angekündigt und ein Datum genannt. Also man kann darüber unterschiedlich urteilen, wie es dazu gekommen ist und ob es zu spät ist und so weiter. Aber Verantwortung hat er auf jeden Fall übernommen, und zwar eine große. Das kann man ja nicht anders darstellen. Ja, also wenn ich jetzt, bevor ich zu Antworten komme, ich will ja nicht im Fragemodus verharren, aber ich habe es eben schon jedenfalls versucht zu skizzieren, wie ich die eigentliche Geschichte unserer Zeit deute. Dann, dass wir aus einer Phase kommen, wo jeweils politische Lager miteinander mehrheitsfähig waren. Und dann gab es die FDP und die Grünen. Also ich rede jetzt über die Zeit vor Rot-Grün vielleicht oder nach Rot-Grün, vor der Großen Koalition. Und dann war man eigentlich immer eins in einer Regierung. Also es gab Schwarz-Gelb oder Rot-Grün und manchmal gab es irgendwie Übergänge dazwischen. Und dann gab es eine zweite Phase, die mit der Ära Merkel bezeichnet ist, wo das nicht mehr gereicht hat. Und man hat sich quasi immer in die Große Koalition gerettet. Es gab auch mal eine schwarz-gelbe Phase dazwischen, aber die war jetzt auch nicht mehr super erfolgreich. Also die FDP hat zweimal sozusagen jetzt nicht gut abgeschnitten in der Regierung. Fiel mir nur gerade so ein. Aber man muss schon sagen, dass der Preis für diese auch ja in meiner Erinnerung daseinende Normalität, das ging alles so gut, da waren ja auch Krisen, Finanzkrise, Corona und so weiter, aber trotzdem hatte man das Gefühl, ach, das läuft alles schon stabil weiter. Der ist, und das sehen wir jetzt, und das werden die beiden Wirtschaftsexperten noch dramatischer beschreiben können, als ich es tue, wobei meine Beschreibung schon dramatisch ist, also fatal. Wir haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren, wir haben, Herr Röller sagt es eben aus Brüssel, an Zugkraft in Europa verloren, wir haben vielleicht sogar am Wissen verloren, dass Europa Deutschland braucht und dass dadurch eine Verpflichtung erfolgt, für Europa zu arbeiten. Und für Europa zu arbeiten heißt nicht zwangsläufig immer in allererster Linie das kurzfristige deutsche Interesse zu sehen, sondern wir profitieren immer, gerade Deutschland profitiert immer, wenn Europa sich weiterentwickelt, als Mittelland, als stärkste Wirtschaftsnation, angewiesen auf den Binnenmarkt und so weiter. Da sind so viele Sachen aus meiner Sicht falsch gelaufen, auch von der Opposition. Friedrich Merz' Vorschläge in der Asylpolitik waren einfach zutiefst antieuropäisch. Das kann man nur aus einer nationalen Perspektive sagen, zu sagen, wir weisen einfach alle an den Grenzen zurück, sollen die doch sehen, was da passiert. Das merken sich die Nachbarn. Also das kann man wirklich nur sagen, wenn man noch gar keine Erfahrung gesammelt hat, wie Europa funktioniert. Sowas wird nicht vergessen. Und Deutschland ist immer immer verdächtig. Das heißt, alle Leute in Europa sind nicht per se darauf aus, Deutschland zu helfen. So, lass mich doch ganz kurz nur. Ich will ja eigentlich darauf eine Antwort geben. So, und jetzt haben wir gesehen, dass eine, sagen wir, jedenfalls gesellschaftlich progressive Regierung es nicht geschafft hat, an anderen Stellen die ideologischen Grenzen zu überwinden. Und daraus könnte ja der Gedanke kommen, und auf dem denke ich rum, dass die Wirklichkeit vielfältiger ist als die Regierungskonstellation, die sie abbilden. Es geht eben nicht nur darum, das Land sozial gerechter zu machen, und dann finden sich die anderen zusammen, sondern Klimaschutz, Europapolitik, Sicherheitsfragen kommen dazu. Wir sind nicht einig mit allen Entscheidungen der SPD oder des Bundeskanzlers, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Ist das jetzt die große Frage unserer Zeit? Ja, man könnte sagen, das ist die große Frage unserer Zeit. Einig sind wir uns wiederum in vielen sozialpolitischen Sachen, bei Klima so zwei Drittel. Aber in Wahrheit, ich will damit sagen, wir müssen es irgendwie schaffen, eine Debattenkultur zu haben, wo wir jeweils entlang der verschiedenen großen Fragen unserer Zeit Mehrheiten schaffen und trotzdem regierungsfähig bleiben. Und darauf ist im Moment die politische Debattenkultur nicht eingerichtet, weil es entweder Zank zwischen den Partnern gibt. Wieso, ihr seid doch jetzt für 4 Jahre eine Regierung, ihr könnt euch doch an der Stelle nicht zerstreiten. Das war die Ampel im Kern. Oder es als Vertrauensbruch gelesen wird, weil ja Fraktionen in der Disziplin sind und da macht man einen Koalitionsvertrag für 4 Jahre. Aber diese verfluchte Wirklichkeit lässt sich so schlecht 4 Jahre im Voraus planen. Das war vielleicht möglich in einer Zeit mit größerer Stabilität und es war vielleicht möglich in einer politischen Konstellation, wo man im Grunde sich nicht auf die Wirklichkeit hat einlassen können. Und da muss eine andere politische Wir müssen dynamischer werden. Aber wir müssen es hinbekommen, über die Parteigrenzen hinaus jeweils Absprache fest zu sein, ohne uns gleich Verrat vorzuwerfen.
Sie beschreiben den Niedergang des Standorts Deutschland. 2 Jahre Rezession. Wir werden in Statistiken nach unten durchgereicht. Kein Industrieland ist so schlecht gerade, wie wir es sind. Sie tun so, als wäre das vom Himmel gefallen. Sie sind seit 3 Jahren Wirtschaftsminister und hätten auch die Stellschrauben in der Hand gehabt, das zu ändern. Ihre Antwort ist mehr Markt. Sie glauben, dass Sie besser wissen als der Markt, wohin es läuft und haben munter Subventionen verteilt wie an Intel oder TSMC, obwohl die Ökonomen sie davor gewarnt haben, sie wissen es nicht besser. Und die Bilanz sieht ja nicht sehr gut aus.
Ja, das finde ich ist eine sehr ernste Frage, die Sie stellen. Aber Sie müssten auch, wenn ich das so hart sagen darf, besser wissen, dass die Gründe, warum das deutsche Erfolgsmodell gerade schwankt, tiefergehend sind. Nicht nur die fehlenden Investitionen in Innovationsstärke des Landes. Also, ja, sie erinnern sich daran, dass unsere Gesundheitsämter faxen. Und es ist nicht wirklich so, dass KI überall in den Verwaltungsabläufen ist. Ich bin ja für Energiepolitik mit zuständig. Die Durchdringungsrate mit Smart Mietern ist in Deutschland 1%.
Genau.
1%, alle anderen sind fertig damit.
Ja, ein Problem ist zum Beispiel auch gerade von
und das 1% haben wir erreicht. Darf ich das ganz kurz? So, das ist ja nicht, das 1% haben wir erreicht, weil ich jetzt, davor nur bei 0. Ja, weil wir haben, bevor wir in die Regierung gekommen sind, man mag es sich nicht vorstellen, war es nicht erlaubt, Smart Meter, das sind im Grunde Fritzboxen, für die sich das nicht vorstellen können, mit der Post zu transportieren. Das wurde wie militärisches Gerät behandelt, während Dänemark und Spanien durch waren mit der ganzen Nummer.
Ja, da können Sie ganz viele Heldentaten jetzt aufzählen.
Und jetzt wird es noch dramatischer. Das wissen Sie ja, die Hälfte unseres Wachstums kommt aus dem Export. Wir sind 80 Millionen Deutsche, das sind nicht so super viele. Indien und China sind größer und die USA auch. Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsnation. Wie haben wir es gemacht? Exportieren. Das heißt, wir brauchen offene Märkte. Wo sind unsere offenen Märkte? Die größten Handelsnationen, die wir haben, sind China und die USA. Und was passiert jetzt gerade? China ist gar nicht das freundliche Aufnahmeland oder die billige Werkbank, sondern die haben krasse eigene Interessen, fluten den Markt mit ihren Produkten.
Ja, aber Sie lenken wieder ab. Sie können jetzt auch Ihre Hände nicht ab.
Ich versuche Ihnen zu erzählen.
Sie nehmen die Autoindustrie.
Bei Donald Trump waren wir gerade. Da werden jetzt möglicherweise Zölle kommen. Das ist doch nicht ablenken, sondern ich will damit sagen.
Doch, Sie sind seit 3 Jahren Wirtschaftsminister.
Ja, ich bin seit 3 Jahren Wirtschaftsminister. Meine Amtszeit begann damit, dass wir. Und das hätte man vielleicht auch vorher sehen können, weil ja der Krieg in der Ukraine nicht vom Himmel gefallen ist, sondern da gab es schon viele, viele Zeichen davor. Meine Amtszeit begann damit, dass die Hälfte unserer fossilen Energie weg war, von einem Tag auf den anderen. Damit war ich gut ein Jahr beschäftigt, dieses Ding zu reparieren und aufzubauen.
Das stimmt, das haben wir auch geschrieben.
Dann sind die Preise immer noch affenhoch gewesen, weil die endlich besorgte Energie viel, viel teurer war als das immer fließende Gas aus Russland. Diese Preise runterzukriegen, war ungefähr das zweite und zweieinhalbte Jahr der Amtszeit, Inflation runterzubringen. Das haben wir auch geschafft. Die Inflation geht jetzt auf Normalmaß. Die Energiepreise gehen auf Normalmaß runter. Die Menschen haben seit einem Jahr wieder mehr Vermögen, also mehr Einkommen. Die Kaufkraft nimmt wieder zu, ist auch geschafft. Was jetzt auf einmal...
Der entscheidende Punkt ist,
und der ist, dass wir nicht glauben dürfen, dass das, was in der Vergangenheit uns stark gemacht hat, in der Zukunft der Garant für unsere Stärke ist. Der Export ist abhängig von offenen Märkten. Wir leben vom Export. Wenn jetzt China und die USA ihre Märkte zumachen oder die Märkte übernehmen, dann müssen wir mit einer ganz anderen Härte, nämlich mit einer neuen Innovationskraft in Deutschland darauf reagieren. So, das wäre ein starker Anspruch für die nächste Sendung. Ich komme gerne wieder.
Sehr gerne. Sie sprechen aber, und vielleicht können die Kollegen das einmal kurz zuspielen, Sie sprechen eigentlich jetzt sehr kanzleresk, möchte ich mal sagen. Sie werden Sie Kanzlerkandidat der Grünen, Herr Habeck? Wir haben das hier gefunden. Sie sind zurück auf Social Media, Sie sind zurück auf X. Und jetzt schauen Sie mal hier, schauen mal ganz genau hin. Zeit, dass sich was dreht, summen Sie da gerade? So, das ist ein kleines, süßes, katzenartiges Video, das Sie da heute gepostet haben. Aber in diesem Video finden sich, unsere Kollegen haben sehr genau aufgepasst, schauen wir da genau hin, finden sich zwei Frames, die so kurz geschnitten sind, dass man sie eigentlich gar nicht sieht. Was steht denn da drauf? Kanzler-Ära? Steht das da drauf?
Da steht da Kanzler-Era drauf. Ja, man spricht das amerikanisch aus, weil es aus dieser Swiftie-Era kommt.
Natürlich.
Und,
Sie sind als Kanzler dann auch internationally unterwegs. So, und das hier, da haben Sie einen Kalender eingebaut mit einer 8. Das ist morgen, also heute genau genommen. Das heißt, heute werden Sie bekannt geben, dass Sie die Kanzlerkandidatur für die Grünen übernehmen? Dann könnten Sie es auch jetzt tun, das will ich damit andeuten. Ja,
warten wir doch, bis die 8 im Kalender da ist.
Die ist schon da.
Ja, nur bei Markus Lanz.
Nein, die ist schon da. Wir sind ja jetzt heute
Mitternacht. Irgendwo auf der Welt, meinen Sie, hat der nächste Tag schon begonnen.
Ja, wir sind immer jenseits der Datumsgrenze, der Zeit weit voraus.
Genau. Wenn wir in Australien wären, dann wären wir schon fast wieder
im Bett. Es ist 0.38 Uhr, es ist der 8. November. Und jetzt dürfen Sie. Ja?
Jegliches hat seine Zeit, lieber Herr Lanz.
Wunderbar, haben wir ihn noch erwischt.
Die Frage sagt doch alles. Ja. Die Antwort und das Lächeln ist eindeutig.
Ist alles gut. Wir freuen uns auf das, was in den nächsten Stunden passiert. Danke sehr. Es war sehr intensiv, nicht ganz einfach, aber hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.